بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich habe schon des Öfteren in Vorträgen gesagt zu Brüdern, ja, zu den muslimischen Brüdern aus der Türkei, sei du Muhammad al-Fatih, und zu den kurdischen Brüdern, sei du Salahuddin al-Ayyubi, und zu arabischen Brüdern, sei du Saif, und zu anderen Brüdern halt andere Helden aus der islamischen Geschichte erwähnt. Und normalerweise soll im Islam keinen Nationalismus geben. Ja, al-Asabiyya Muntina, und man soll nicht mit den Rufen der Jahiliyyah rufen. Aber hier geht es nicht darum, dass man einen Patriotismus entwickelt, der andere als gering schätzt. Wir sind die Türken, ihr seid die Kurden, wir sind die Araber. Das ist etwas, was uns geschadet hat. Und was die Feinde des Islams auch wollen. Sondern hier in meinem Vortrag geht es lediglich um eine Motivation. Bei uns Muslimen ist es oft so, dass wir in die Vergangenheit schauen und lernen die Geschichte der Vergangenheit als Belustigung und Zeitvertreib und um stolz zu sein. Aber prinzipiell müssen wir auf nichts stolz sein, was Leute getan haben, mit denen wir gar nichts zu tun haben, die nur unsere Vorfahren sind von vor 500 Jahren. Das zeigt nur, dass wir nichts erreicht haben, dass wir so schlapp sind, dass wir auf selber nicht stolz sein können. Das heißt, wir müssen Taten machen, wo wir sagen können, Alhamdulillah, dass Allah uns diese Taten hat machen lassen. Deswegen sage ich zu der Jugend, sei du die Zukunft des Islam und du bist die Zukunft des Islams. Du bist die Zukunft, inshallah. Wir brauchen Leute wie dich, aber wir brauchen Leute, die sich anstrengen. Wir brauchen Leute, die sich bemühen. Und deswegen gibt es ein Beispiel, und ich möchte da ganz kurz drauf eingehen. Ein Beispiel in der Geschichte des Islams ist einer, auf den viele Türken heute auch teilweise, kann man sagen, zu Recht stolz sind, obwohl ich eben schon gesagt habe, man eigentlich nicht auf etwas stolz sein muss, was jemand getan hat, der man selber nicht ist und an dessen Verdienst man selber keinen Verdienst hat. Und das ist Muhammad al-Fatih oder auch Mehmet der Zweite genannt. Muhammad al-Fatih, ja, der wurde mit 18 Jahren der Führer des Osmanischen Reiches. Und das Osmanische Reich, und das muss man dazu sagen, war über Jahrhunderte ein Reich, das die Welt mitbeherrscht hat. Ein entscheidendes Reich, das Kriege geführt hat, das eine Weltmacht dargestellt hat. Das Teile von Asien, Europa und Afrika beherrscht hat. Ein Riesenweltreich. Ja. Und Muhammad al-Fatih ist mit 18 Jahren der Führer dieses Reiches geworden. Und mit 21 Jahren, im Jahre 1453, hat er etwas geschafft, was fast als unmöglich galt. Er hat Konstantinopel, was heute Istanbul ist, erobert. Und das war eine Anstrengung gewesen, die fast als unmöglich galt. Ja, es war eine Stadt gewesen, die abgesichert war, wo schon seit Jahrhunderten ein Bollwerk war, was fast als uneinnehmbar galt. Und schon so viele haben versucht, diese Stadt einzunehmen und sind an dieser Stadt gescheitert. Attila, der Hundenkönig, hat sofort aufgehört, hat es gar nicht erst versucht. Viele, viele Leute, die als gewalttätig und stark galten, haben versucht, diese Stadt zu erobern, aber sie haben es nicht geschafft. Warum? Weil diese Stadt so gut abgesichert war. Sie war am Meer und das Meer wurde gut von Schiffen geschützt. Auf der anderen Seite hatten sie wie eine Eisenseil gehabt, wo keiner durchgehen konnte, um sie vom Meer anzugreifen. Deswegen hat Muhammad al-Fatih die Schiffe über die Berge tragen lassen, um dann von der anderen Seite die Schiffe reinzutun, damit sie auch angreifen können. Er hat den Seeweg zugemacht, so dass die Stadt nicht von Rom aus oder von anderen Christen aus weiter über den Seeweg versorgt werden konnte, und hat dort Kanonen angesiedelt, oder hat dort Kanonen hingesetzt und hat dort auch im Meer gegen die gegen Seefahrer, gegen christliche Seefahrer gekämpft. Und er hat die größte Kanone der damaligen Zeit bauen lassen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war die 8 Meter lang gewesen. Allahu Alim, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall die größte Kanone der damaligen Zeit. Und viele Kanonen, ich glaube, sie haben mit 4000 Schüssen auf diese Mauer geschossen, mit der Konstantinopel von der anderen Seite geschützt war. Das heißt, man muss sich vorstellen, da war erstmal ein Graben gewesen. Und dieser Graben war glaube ich, 16 Meter breit und 6 Meter tief. Ungefähr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ein riesengroßer Graben. Dann kam eine Mauer, ja, die 8 Meter hoch war. Und auf dieser Mauer waren insgesamt 80 Türme, von denen natürlich geschossen wurde mit Pfeilen. Wenn einer an die Mauer kommen wollte, wurde mit heißem Blei runtergegossen. Ja. Dann kam hinter dieser Mauer, die 8 Meter hoch war, kam eine andere Mauer, die 11 Meter hoch war, kam eine zweite Mauer, die 9 Meter hoch war, also erste Mauer 8 Meter hoch, zweite Mauer 9 Meter hoch und der Graben, der war 19 Meter breit und 6 Meter tief. Also erstmal der Graben, 19 Meter breit, 6 Meter tief. Dann eine Mauer, wie hoch? 8 Meter hoch. Das ist ja riesengroß. Und dann nochmal danach eine Mauer, die richtig massiv war, auch 9 Meter hoch. Und an jeder Mauer waren viele Türme gewesen, von denen geschossen wurde. Und die haben dort reingeschossen mit tausenden Kugeln. Und die Christen, die haben weitergemacht, die haben das zugemacht mit Erdreich und so weiter. Und im Endeffekt sind die Osmanen auf diese Mauern zugestürmt und die sind getötet worden. Da sind sehr viele zu Opfern geworden, auf den ersten Blick, aber die sind in Schala Schuha da. Ja, aber im Endeffekt sind sie am Ende durchgedrungen, nach 8 Wochen Belagerung, wo so viele Muslime getötet wurden. Ja. Nach 8 Wochen Belagerung sind sie durchgekommen, nach einer Kraftanstrengung, die unglaublich ist. Und Muhammad al-Fatih hat als 21-jähriger Führer diese Stadt erobert. Und das hat aber eine Vorgeschichte. Das ist etwas, was ich erzählen will. Deswegen sage ich, sei Muhammad al-Fatih. Das heißt jetzt nicht unbedingt im Kampf, sondern in der Anstrengung. Weil dieses Zeitalter ist inshallah ein Zeitalter der intellektuellen Anstrengung. Nur Muhammad al-Fatih, der das geschafft hat, der hatte eine Vorbereitung, der hatte einen Plan gehabt. Die haben erstmal eine Kanone gebaut. Die haben über den Seeweg etwas versucht zu erreichen. Muhammad al-Fatih, der konnte Arabisch, Persisch, Türkisch, Latein und Griechisch. Das heißt, er war gebildet gewesen. Deswegen konnte er was erreichen. Aber heutzutage, leider viele muslimische Jugendliche, die leben mit der Auffassung, sie wären nichts, sie könnten nichts. Sie könnten nichts erreichen, sie könnten nichts verändern, sie könnten nichts schaffen. Nein! Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Sei du derjenige, der dem Islam hilft. Das heißt nicht unbedingt, dass du ein Kämpfer werden musst. Das heißt nicht unbedingt, dass du ein Alim sein musst. Ja, wir werden zum Beispiel in den nächsten Jahrzehnten wird es sehr große Probleme in einigen islamischen Ländern geben mit der Müllverwertung. Ja. Und damit kannst du auch dem Islam helfen, indem du solche Fächer lernst. Es wird sehr viele Probleme geben mit dem Wasser. Man muss davon, Allahu alam natürlich, Allah weiß es am besten, aber das sind Sachen, mit denen man rechnen kann. Lerne du beispielsweise in der Technik oder in der Biologie etwas, wie man Wasser neu verwerten kann, wie man Wasser neu reinigen kann. Sei du jemand, der dem Islam hilft. Versuche, dir selber einen Sinn zu geben. Sei du ein Muhammad al-Fatih. Jemand, der von Kindheit an sich arbeitet. Jemand, der von Kindheit an sich bildet. Jemand, der von Kindheit an entschlossen ist. Jemand, der von Kindheit an mit dem Glauben an Allah aufwächst. Denn das ist das, was dich stark macht. So muss man sein. Und das heißt nicht, dass alles, was Muhammad al-Fatih oder was die Osmanen in ihrer jahrhundertelangen Geschichte gemacht haben, dass alles richtig ist. Ja, es hat praktisch im Jahre 1300 angefangen. Ja, und im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts aufgehört mit dem Osmanischen Reich. Es fing langsam an zu bröckeln. Wenn man die Geschichte von dem Osmanischen Reich studiert, dann sieht man den Aufstieg mit dem Glauben an Allah, mit der Entschlossenheit für Allah. Man sieht den Abstieg in dem Moment, wo man sich von der Religion entfernt hat. Und das ist genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِذَا تَبَعِيَعْتُمْ بِالْعِنَى. Das heißt, wenn ihr einen Handel macht mit Ina, eine Art von Riba, ja? Das ist etwas, was haram ist. وَخَفْدُمْ أَذْنَابِ الْبَقَرِ. Und ihr haltet an den Schwänzen der Kühen fest. وَرَدِيتُمْ بِالزَّرْعِ. Und ihr seid zufrieden mit dem Ackerbau. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ. Und ihr lasst den Jihad. صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُ حَتَّى تَرْجُعُ إِلَى دِينِكُمْ. Wird Allah auf euch Erniedrigung herabsenden, bis ihr wieder zur Religion zurückkehrt. Bis ihr zur Religion zurückkehrt. Ihr seid nicht bis ihr zum Jihad zurückkehrt, sondern die ganze Religion. Aber was ist die Religion? Die Religion ist Koran und Sunna. Das heißt, wir müssen zum reinen Koran, zur reinen Sunna zurückkehren. Ja. Die Umayyaden, die sind gefallen, als sie sich in Kalam gestürzt haben. Mu'tazila, als sie sich verbreitet haben. Die Abbasiden, die sind gestürzt, als der Tashayyu', der Schiismus, das Schiitentum sich bei ihnen verbreitet hat. Und die Osmanen sind gefallen im Endeffekt, als der Sufismus vollkommen verbreitet war. Immer dann, wenn die Bid'a hineinkam, ist man gefallen. Und wie gesagt, wenn man die Geschichte der Osmanen sieht, sieht man eine Geschichte, von der man lernt. Heutzutage gibt es viele Türken, die gucken sich die Geschichte der Osmanen an und die wollen auf alles stolz sein, was passiert ist. Aber man sieht, dass dieses Reich erhoben wurde mit Allahs Hilfe und dass es gefallen ist, als man Fehler gemacht hat. Das ist der Punkt, das ist etwas, was man akzeptieren muss. In der Zeit von Abu Bakr, in der Zeit von Umar, in der Zeit von Uthman, in der Zeit von Ali, in der Zeit von Umar Abdulaziz, in dieser Zeit war der Islam geehrt, weil das rechtgeleitete Khalifen waren. Natürlich Umar und Abdulaziz nicht sind rechtgeleitete Khalifen. Aber das waren rechtgeleitete Khalifen, die mit der Sunna gelebt haben. In der Zeit von Umar al-Khattab, der etwas mehr als 10 Jahre regiert hat, ist der Islam verbreitet worden vom fernen Osten bis nach China, von China bis nach Marokko. In dieser Zeit. So weit ist der Islam gekommen. In dieser Zeit. Oder fast so weit. Ne? Warum? Weil diese Leute der Sunna gefolgt sind. Weil diese Leute der reinen Sunna gefolgt sind. Das ist etwas, was unmöglich ist, wie man in 10 Jahren und noch was praktisch die ganze Welt beherrschen kann. Es ist unvorstellbar, wie in 23, oder sagen wir, wie in der Zeit des Propheten, a.s.w., 23 Jahre, dann Abu Bakr 2 Jahre noch was, dann Umar 10 Jahre noch was, wie in dieser Zeit dann Uthman, dann Ali, das heißt insgesamt 30 Jahre mit Uthman, mit Umar, mit Ali, mit Abu Bakr, wie in dieser Zeit der Islam so weit kommen konnte. Unvorstellbar, das ist unmöglich im Verständnis der im weltlichen Verständnis. Das ist ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber warum war das möglich? Weil diese Menschen dem Koran, der Sunna gefolgt sind. Und man sieht, dass die Reiche dir nachkommen. Wenn wir jetzt sagen, die Uthman. Ja, heute sagst du ja, die Uthman haben dies gemacht, die Uthman haben das gemacht. Ach, die Uthmanen, die haben vieles Gutes gemacht. Die Uthmanen waren viele Vorbilder. Aber unser ultimatives Vorbild ist, wer ist der Prophet a.s.w. Und Muhammad al-Fatih war jemand, der etwas erreicht hat. Warum? Weil er jemand war, der Biss hatte, der sich angestrengt hat, der ehrgeizig war. Und deswegen sei du wie Muhammad al-Fatih. Warum sage ich, sei wie Muhammad al-Fatih? Wenn ich sage, sei wie der Prophet alaihi salam, was auch richtig ist, dann sagst du, ich kann nie so sein wie der Prophet alaihi salam, der ist der beste Mensch, der ist der Prophet. Wenn ich sage, sei wie die Sahaba, dann sagst du vielleicht auch, ich kann nicht so sein wie Umar, ich kann nicht so sein wie Abu Bakr. Und das ist richtig, denn die Sahaba sind die, und gerade diese großen Sahabis, diese Stellung wirst du nicht erreichen. Aber wenn ich sage, Mohammed al-Fatih, du kannst so sein. Du kannst so sein, das muss man verinnerlichen und du sollst so sein. Deswegen sage dir heute, hey, dieser Mann, der hat von Kindheit an gelernt. Der hat von Kindheit an gelernt und deswegen hat er was erreicht. Deswegen lerne du auch von Kindheit an. Lerne nützlich für diese Umma zu sein. Lerne, dass du keiner bist, der sich unterdrücken lässt, sondern sei jemand, der entschlossen ist. Die Usman, die haben einen rasanten Aufstieg gehabt. Aber man muss die ganze Geschichte betrachten. Es gibt dort Fehler und es gibt vorbildliche Handlungen. Und daran muss man sich orientieren. Es gibt auch viele Fehler. Das muss man akzeptieren. Das ist auch menschlich, weil jeder Mensch Fehler macht. Und es ist unmöglich, dass in einer 500, 600 Jahre alten, das ist ja fast, das hat ja im Jahre 1300 ungefähr angefangen, bis 1900, über 600 Jahre, dass es keine Fehler gibt, sondern ganz im Gegenteil. Allah lehrt uns durch die Fehler und durch das, was gut war. Genauso mit Andalus. Wie ist Andalus aufgestiegen und wie ist Andalus gefallen? Andalus ist aufgestiegen durch die Dawah. Tariben Ziyad. Wie sie mit den Menschen, es wurden Duat geschickt zu den Berberstämmen in Marokko. Und du musst dir vorstellen, diese Leute wurden gerade erobert und durch diese Dawah waren sie nur wenige Jahre später bereit für den Islam zu kämpfen und haben Andalusien erobert. Und in dieser Zeit, wo sie in Andalusien gelebt haben und den Islam praktiziert haben, was ist in dieser Zeit gewesen? Juden, Christen, Muslime haben einer vorbildlichen Beziehung miteinander zusammengelebt. Aber dann wurde sich von der Religion entfernt und wurden Fehler gemacht und Andalusien ist wieder gefallen und die Muslime wurden sozusagen ausnahmslos abgeschlachtet, sodass du sagen kannst, dass kein einziger Muslim, der ursprünglich in Andalusien gelebt hat, heute noch übrig ist. Alle Muslime, die heute in Spanien leben, sind keine Muslime, die von dieser Zeit übrig geblieben sind, sondern Muslime, die nachher wieder dorthin gegangen sind. Alle sind abgeschlachtet worden von den Christen. Während zur muslimischen Zeit, das sagen jüdische Historiker, die jüdische Kultur eine Blüte erlebte. Und die Juden später geflüchtet sind vor den Christen nach Marokko zu den Muslimen und bis heute noch dort leben. Das muss man einfach mal dazu gesagt haben. Aber deswegen sage ich nochmal zu unseren Brüdern, sei du Mohammed al-Fatih. Guck, wie diese Person von Kindheit an gelernt hat, Sprachen gelernt hat, Politik gelernt hat, Geschichte gelernt hat. Er war jemand, der sich auskannte mit der Geschichte. Und das ist wichtig. Wir Menschen, wir haben unsere Stärke durch unsere Bildung. Durch unsere Bildung. Was macht den Menschen stark in der Welt? Ist es seine Kraft, sind es seine Muckis? Nein. Wenn es um die Kraft des Menschen ginge, so würden die Löwen uns in den Zoo hineinstecken. Aber dadurch, dass wir den Verstand haben und unser Intellekt einsetzen, den Allah uns gegeben hat, mit dem Allah uns ausgezeichnet hat, haben wir die Löwen, haben wir die Tiger, haben wir die Elefanten unter Kontrolle. Wenn es um unsere Kraft ginge und um unsere Schnelligkeit ginge, hätten wir keine Chance. Und deswegen muss man sich als Mensch nicht mit dem Sportstudio beschäftigen, sondern mit seinem Gehirn trainieren, seine Schule machen. Das ist das Problem, wir geben zu schnell auf. Wir müssen Kämpfer sein, wie Rocky Balboa, nur mit unserem Kopf. Rocky Balboa in dem Film, er war der Außenseiter und solche Szenen gibt es oft beim Boxen beispielsweise. Jemand ist der totale Außenseiter, am Ende gewinnt er. Warum? Weil er sich bemüht. Wenn du in der Grundschule schlecht warst, dann finde dich nicht ab damit. Sag nicht, ach ja,
jetzt bin ich auf der Hauptschule, bringt sowieso alles nichts. Ja, wo finde ich jetzt die Anerkennung? Ja, mache ich einen auf Gangmitglied, mache ich einen auf Leute abziehen, mache ich einen auf Boys in the Hot Man's Society, Blood in, Blood out, und mache einen auf cool. Nein! Hier, du kannst das noch schaffen. Es gab viele, die waren auf der Hauptschule oder was auch immer. Und im Endeffekt, was haben sie geschafft? Sind sie noch aufs Gymnasium gekommen, haben studiert. Es gibt Leute, die sind aus dem Ausland gekommen. Ja, die konnten kein Wort Deutsch, sind erstmal auf die Hauptschule, später haben sie noch Abitur gemacht. Aber du musst dich anstrengen. Und das gilt auch an die Eltern. Ja, die Eltern müssen die Kinder fördern. Nicht einfach nur Fernseh anmachen. Komm, wir gucken uns ein bisschen Fernseh an. Da wird man dämlich von. Hier hast du Nintendo, spiel ein bisschen. Beschäftige dich ein bisschen, lass uns in Ruhe. Nein. Man muss Kreativität entwickeln bei den Kindern. Ja, kauf ihnen beispielsweise Lego, das ist keine schlechte Sache. Wo man Sachen zusammenmontieren muss. Eine gute Sache für Kinder im richtigen Alter. Ja, dass man wirklich kreativ wird. Dass man sich anstrengt, dass man Sprachen lernt. Das ist auch etwas für die Eltern. Das ist sehr wichtig. Wir haben oft, haben wir es zu tun mit Familien, wo der Vater eine Sprache spricht und die Mutter. Und dann reden sie beide Deutsch mit dem Kind. Und das Kind lernt die Sprache der Mutter nie mehr. Aber wenn der eine Elternteil beispielsweise nur Deutsch redet und der andere Elternteil nur die entsprechende Sprache redet, wächst das Kind mit beiden Sprachen auf. Es braucht am Anfang etwas länger, um wirklich mit dem Reden anzufangen. Aber am Ende lernt es beides. Ich kenne so viele Leute, Somalier, Deutsch, Türkisch, Deutsch, Arabisch, Deutsch. Und am Ende reden sie mit den Kindern nur Deutsch. Nein, eine Sprache öffnet Horizonte. Eine Sprache öffnet Türen und eine Sprache öffnet auch Türen im Gehirn. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wir müssen uns Sorgen um unsere Kinder machen. Unsere Kinder brauchen Vorbilder. Unsere Kinder brauchen Ziele. Unsere Kinder brauchen Motivation. Wir müssen unseren Kindern sagen, hier, lerne was, sei nützlich für die Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Und deswegen, ich nehme auch Mohammed al-Fatih als Beispiel, weil viele kennen nur seine Eroberung. Viele kennen nicht, was davor passiert ist. Dass er ein gebildeter Mann war, der Türkisch, Arabisch, Persisch, Griechisch und Latein sprach. Das ist was, was vielen Leuten nicht bekannt war. Und das in so einem jungen Alter, der die Geschichte, die Weltgeschichte perfekt kannte oder sehr gut kannte. Und das ist etwas, was wir verinnerlichen müssen. Wir schauen uns heute, wir machen unseren Kindern die Fernseher an, dann schauen sich irgendwelche Verbrecher an. Ja, das ist unser Problem. Das ist das Hauptproblem in der Erziehung. Ja, wir wundern uns, dass so viele Kinder auf die Straße kommen, auf die Straße gehen und Verbrecher werden. Ja, warum? Weil sich nicht richtig drum gekümmert wird. Weil die Glotze angemacht wird und dann schauen die sich irgendwelche Filme von irgendwelchen Idioten, Verbrechern an und die nehmen sich die Verbrecher als Vorbild, weil die Verbrecher in den Filmen als Helden dargestellt werden. Das ist der coole so und so von Menace to Society. Das ist Ice Cube, das ist Ice T, das ist Ice B, Ice A oder wer auch immer. Und das ist der so und so. Und das ist Tony Montana. Und das ist hier Blood in, Blood out. Und Pocus Locus Forever und bla bla bla. Und da nehmen sie ein Vorbild dran. Ich weiß es doch selber aus meiner Jugend, wie sich manche Freunde von mir Tony Montana genannt haben. Wie sich andere genannt, und wo sind die gelandet? Im Knast! Ja! Wo sich andere wie genannt haben, ja, die haben nur gelabert, ey, Pocus, Locus, Forever. Wo sind die gelandet? Im Knast, ich schwöre es dir! Ja! Ja, Kokain! Das ist es so. Warum? Ja, weil man denen keine richtigen Vorbilder bietet. Weil man denen nicht sagt, hier, das ist die Welt, wir Muslime müssen nützlich sein. Wir müssen nützlich sein für unsere Mitmenschen. Und da gibt es auch einen Hadith für, dass der beste Muslim derjenige ist, der am nützlichsten ist für seine Menschen. Es ist ein Hadith drüber. Aber wie fängt das an? Hier fängt das an, im Kopf. Und wie fängt es im Kopf an? Mit den Augen, Ikra, lesen, hören, aber das Richtige. Input für die Eltern, gib den Kindern Input. Es gibt so viele Dinge, so viele Spiele, die man kaufen kann, die Intelligenz anregen, die die Kreativität anregen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Deswegen sage ich den Jugendlichen, sei Mohammed al-Fatih. Lerne Sprachen, lerne, bilde dich, mache weiter. Und inshallah wirst du eine Eroberung sein für den Islam. Nicht unbedingt eine Eroberung, Konstantinopel ist erobert. Eroberung der Herzen, Menschen bewegen, Menschen motivieren, Menschen zum Guten führen. Menschen etwas beibringen, eine Erfindung machen, die den Muslimen nützt. Das wird in der Zeit nötig sein. In Ägypten, was wird mit dem Wasser des Nils sein in 30 Jahren? Was wird mit den Wasserreservoiren sein in der Wüste? Mit sowas muss man sich beschäftigen. Wir müssen Menschen sein, die einen langen, weiten Blick haben. Unser Hauptvorbild ist der Prophet, a.s.w. Der hat immer langfristig gedacht. Der war jemand, der offene Augen hatte, der geguckt hat, was um ihn herum passiert. Deswegen wusste er schon Wochen vorher, dass die Quraysh ihn angreifen bei der Raswa von Khandaq. Und deswegen hat er den Graben innerhalb von 2 Wochen graben können, weil er wusste, sie kommen. Er hatte überall seine Kundschafter gehabt, die geguckt haben, was passiert. Er hatte immer Abu Bakr an seiner Seite. Abu Bakr war eine Enzyklopädie der Ansab, Enzyklopädie der Abstammungen. Sodass Abu Bakr immer wusste, mit welchem Stamm sie es zu tun haben. Wie man auf den entsprechenden Stamm zu reagieren hat. Deswegen, wir müssen Leute sein, die wach sind. Wir müssen Leute sein, die Ziel haben. Und wir müssen Leute sein, die motiviert sind. Und wir müssen Leute sein, die richtigen Vorbilder haben. Und deswegen sage ich, sei du Mohammed al-Fatih. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.